Markus. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt wieder mache regelmäßig.
Ja, das ist gut.
Ich habe ein kleines Fröschchen im Hals, weil die Allergiezeit geht los. Und ich bin mit dem Roller gerade hierhin gedüst. Mhm. Bin ich einfach durch die Sonne gefahren. Das ist auch...
Deutsche Vita.
Genau. Mein Roller heißt Cappuccino, La Dolce Vita in Berlin, am Platz der Luftbrücke. Wie geht's dir, Markus? Du hattest Urlaub gerade.
Ja, ich hatte Urlaub. Ich bin erholt. Soll man ja nach dem Urlaub... nein, es war schön. Ich habe die Zeit genossen. Und jetzt geht's natürlich direkt wieder mit einem Podcast weiter.
Ja, ein Podcast ist ja auch wie Urlaub. Ich finde immer, das ist so der eine Tag im Monat, der uns kurz... aus unserem Wahnsinn rausreißt.
Ja.
Und dann freut man sich aber über diesen Tag und man freut sich auch am nächsten Tag dann wieder zurück in den Wahnsinn zu gehen.
Ja, ist auch immer schön. Man hat so eine kleine interne Fortbildung jedes Mal.
Weißt du, wie ich überleiten wollte? Ich wollte gerade sagen, Markus, hast du manchmal das Bedürfnis, dich diesem Wahnsinn mit Substanzen zu entziehen?
Ach so, das ist der Übergang.
Weißt du, über die Überleitung und... Dann hast du hier mit Fortbildung gedacht, ja gut, jetzt passt vielleicht Substanzen dazu nicht mehr so richtig. Weil unser heutiger Gast hat ganz viel mit Substanzen zu tun. Mit Substanzen, die verboten sind, Markus. Die darf man nicht nehmen.
Mhm.
Glaube ich zumindest. Die meisten auf jeden Fall davon,
deswegen
oder?
Haben wir ja eine Expertin hier, die uns darüber aufklärt.
Genau, in alter Verschlusssache-Tradition würden wir dich einmal bitten, dich vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sabine Beck und ich bin erste Kriminalhauptkommissarin beim LKA 43. Wir sind das Rauschgiftdezernat und meine Dienststelle ist das LKA 431, die GER1. GER1 steht für gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift. Wir sind nicht nur Polizisten, sondern wir sind auch Zöllner und ja, wir haben ganz viel mit verbotenen Substanzen zu tun oder mit neuerdings teillegalisierten Substanzen. Das Portfolio, was meine Dienststelle speziell bearbeitet, ist aber internationaler Rauschgiftschmuggel und Schmuggel sagt schon, das ist alles verboten, da geht gar nichts. Da geht nichts.
Genau, du hast gerade gesagt, ihr seid auch Zöllner. Magst du das mal ein bisschen ausführen?
Ja, gerne. Wir haben in Berlin zwei von diesen gemeinsamen Ermittlungsgruppen und wir sind paritätisch besetzt. Wir sind Polizisten und Zöllner, jeweils 6 Mann plus jeweils 2 Führungskräfte. Sollten wir sein. Nicht alle Stellen sind immer besetzt, sowohl nicht beim Zoll als auch nicht bei der Polizei. Sollten wir aber sein und bearbeiten die Vorgänge tatsächlich wirklich gemeinsam. Also gemeinsam steht zumindest hier in Berlin und auch in Brandenburg für gemeinsam, sodass ein Zöllner mit einem Polizist immer zusammen in einem Zimmer sitzt und die Sachverhalte, die wir bekommen, tatsächlich gemeinsam abarbeiten. Der Vorteil, und deshalb sage ich immer, wir leben auf der Insel der Glückseligkeit, ist, wir haben 2 große Behörden und können auf alle Ressourcen zurückgreifen, die diese beiden Behörden haben. Also auch der Zoll hat ja sowas wie ein MEK, der Zoll hat sowas wie ein SEK, jegliche Technik, das alles, was Polizei hat, hat der Zoll auch. Und als Bundesbehörde teilweise in noch größerer und besserer und ausreichender Form als die Polizei, ja. Sodass wir natürlich bundesweit dann, weil wir auch bundesweit agieren, bundesweit auf die Ressourcen des Zolls zurückgreifen können, Fahrzeuge und was es da noch alles dazu gehört. Genau, wir sind 2 GERn in Berlin und eine GER in Brandenburg. Es hat den Hintergrund, dass der Zoll für Berlin-Brandenburg zuständig ist. Da ist das ja gedanklich fusioniert. Aber natürlich haben wir Landespolizeien in Brandenburg, sowohl als auch in Berlin. Und die Polizisten sind jeweils Landespolizisten. Und der Zoll ist aber ein Sachgebiet, sodass wir 3 GRn für Berlin-Brandenburg sind, eine aber mit Landespolizei Brandenburg besetzt.
Genau, und wir haben ja auch in den örtlichen Kommissariaten Rauschgiftbearbeitung. Was unterscheidet euch dann, sag ich mal, von den örtlichen Dienststellen, die wir in den 5 Direktionen haben, zu eurer?
Also die meine Dienststelle und die GR2, wir haben halt als Portfolio internationalen Schmuggel. Das bearbeiten die örtlichen nicht. Das ist halt ein Delikt, wo der Zoll ja auch immer Anspruch hat. Deshalb sind wir ja paritätisch besetzt. Die anderen Kommissariate bei uns im LKA 43, also LKA 433, 34 und 35 bearbeiten größere Handelsfälle, ja, größere Bunkerwohnungen. Das LKA 436 haben wir noch bei uns mit dem LKA. Die sind aber so ein bisschen der Exot bei uns. Die machen Arzneimittelkriminalität und Rezeptfälschungsdelikte, weil natürlich auch bei bestimmten Arzneimitteln ja Betäubungsmittel mitverarbeitet werden. Ja, alles, was so morphinhaltige Sachen sind aus dem Krankenhaus, Tilidin und so weiter, was man alles kennt. Das ist alles LKA-Zuständigkeit und die örtlichen Kommissariate sollen die Handelsebene darunter bearbeiten. Ja, mhm. Die haben halt kleinere Handelsvorgänge, aber natürlich auch Konsumdelikte. Ja, also die Konsumdelikte zum Cannabis sind ja fast alle weggefallen nach der Teillegalisierung, aber alle anderen Stoffarten ist natürlich der Konsum weiterhin verboten. Das wird nicht im LKA bearbeitet, das bearbeiten die örtlichen Direktionen. Mhm.
Wie bist du denn da hingekommen? Also jetzt stelle ich mir gerade so vor, du bist wahrscheinlich der, wenn man jetzt mal so ein bisschen, Markus, wir denken jetzt mal ein bisschen auf Netflix-Ebene, Sabine ist Pablos Erzfeind. auf einem anderen Level. Also wir reden hier nicht gar
der
nicht,
das ist Medizinkartell,
wir reden hier gerade... Carillo ist Sabine quasi. Du jagst die großen Fische. Wie bist du denn da hingekommen?
Tatsächlich bin ich da hängen geblieben nach der ZA-Zeit, weil ich aber auch nie was anderes machen wollte. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wenn man wenig Spektrum hat, ja, und so ein Fachidiot sozusagen ist, ja. Ich wollte eigentlich immer Rauschgiftdelikte bearbeiten und so. Als man sich nach der Schule entscheiden musste, gehe ich so Sozialarbeiterrichtung oder mache ich lieber Polizei? Da habe ich relativ schnell erfunden oder für mich rausgefunden, Sozialarbeiter, die würden alle bei mir zu Hause auf der Couch sitzen, weil ich so viel Elend und Mitleid hätte. Das würde ich gedanklich für mich jetzt, nur persönlich für mich gar nicht schaffen. Das geht nicht. Also muss ich die dafür verantwortlich sind, die Sachen reinbringen ins Land, die im großen Stil handeln, irgendwie verfolgen und einsperren. Ich will ja immer alle wegsperren. Und hatte dann tatsächlich das Glück nach der ZA-Zeit, das ist schon ganz schön lange her, ich bin schon 51 Jahre alt, also wirklich schon eine alte Frau, ein bisschen alte Frau, konnte ich da bleiben, weil es eine Stelle gab und habe wirklich wenig anderes in meinem Leben gemacht. Also so ein bisschen, was man machen muss, Führungskräfteverwendung, irgendwo stabsnahe Verwendung und so, das habe ich alles gemacht. Ja. Ich habe mal gesagt, ich möchte gerne wieder zurück. Und so bin ich am Anfang halt als Sachbearbeiter durch die Kommissariate im LKA getingelt, was man halt so macht ab und zu mit Personalverschiebung. Dann habe ich 5 Jahre unsere Auswerteeinheit geleitet. Ja, das ist tatsächlich wenig operativ auswerten, sondern eigentlich eher eine Stabsdienststelle mit Anfragen jeglicher Couleur. Also da ruft der Funkwagen an und fragt dich, was soll ich tun? Ich stehe hier in einem Shop, der verkauft irgendwie THC-haltige Produkte oder du beantwortest halt eine Anfrage, eine schriftliche Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus. Also das Portfolio zu allen Sachen ist wirklich weit gefächert in der Auswerteeinheit. Und dann habe ich vor 2,5 Jahren die GR übernommen. Genau, also.
Also Sabine, du hast ja wahrscheinlich, ich meine, du, wie lange bist du jetzt in der Behörde insgesamt?
28 Jahre.
28 Jahre. Man kann übrigens auch beides machen, Sabine. Ich war vorher auch Sozialarbeiterin.
Und siehe an, jetzt sitzen wir alle auf der Couch.
Und ihr sitzt im Sessel, nur ich sitze auf der Couch. Ich sitze auf der Couch.
Nee, aber das heißt, du hast ja Berlin auch ganz krass im Wandel mitbekommen, gerade was die BTM, also BTM steht vielleicht auch mal für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt nicht gerade so in der Polizei sind.
Ich bin so stolz auf dich.
Mhm. Obwohl ich glaube, das BTM ist doch wahrscheinlich eine der Abkürzungen, die noch sehr gängig ist, auch außerhalb der Polizei. BTM bedeutet Betäubungsmittel und BTMG ist das Betäubungsmittelgesetz. Und dann gibt es noch, wie Sabine schon sagte, das Arzneimittelgesetz, ne? Und das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind die Exoten, hast du sie gerade, aber liebevoll wahrscheinlich.
Ja,
liebevoll. Liebevoll die Exoten bei euch. Und mich würde mal interessieren, wie der Wandel in Berlin in den letzten wie du den Wandel in Berlin in den letzten 28 Jahren so für dich wahrgenommen hast. Was gab es Szenedrogen immer? Also ich stelle mir gerade vor, in den 70ern, gut, da warst du jetzt noch nicht in der Polizei, aber wir Kinder vom Bahnhof Zoo habe ich da immer im Kopf, weil wir haben es alle in der Schule gelesen, hoffe ich. Heroin war ja das Thema in den 70ern in Berlin. Und dann kam die große in den 80ern, die Kokainwelle und sowas. Aber ich bin keine Expertin. Sabine, wie nimmst du das wahr?
Aber das ist tatsächlich schon so, ne? Also klar, in den 70ern war ich noch nicht in der Behörde. Mhm. Bin ich auch aufgewachsen mit diesem Schreckgespenst, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist so, glaube ich, die Erziehung meiner Eltern gewesen. Ne? Wenn du einmal irgendwie einen Zug in einer Zigarette nimmst, dann bist du danach heroinabhängig und landest in der Gosse.
Wir haben auch so dieses Buch vorgesetzt bekommen.
Genau, das ist so dieses Typische, nicht? Das ist aber auch natürlich in der damaligen Zeit schon so das Lebensgefühl auch gewesen, ne? So ein bisschen nach den 60ern und dann ging es so ein bisschen vielleicht bergab, so ein bisschen depressiv, so ein bisschen in der Ecke liegend. Ja, jede Substanz hat ja auch so ihre spezielle Wirkung, ja. Und tatsächlich ist es aber so, dass das tatsächliche Heroin an sich, natürlich haben wir Altkonsumenten, die brauchen das, aber es ist nicht unser Lifestyle im Moment. Ne? Mhm. Also keiner von uns will depressiv in der Ecke liegen und sich eine Spritze in die Vene jagen. Ja, wir wollen höher, schneller, weiter, besseren Sex, längeren Sex, alle diese Dinge, das ist unsere Gesellschaft. Ne? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und deshalb brauchen wir auch die entsprechenden Drogen. Das heißt, alles, was so diese ganz krassen Downer sind, ist nicht so en vogue. Das sehen wir tatsächlich auch statistisch an den Zahlen der Erstkonsumenten harter Drogen. Statistische Erfassung, ja. Die geht jedes Jahr runter, zumindest für den Heroinbereich. Ne? So. Das, was wir wollen und was dann so im Laufe der Zeit kam, war natürlich ganz viel Party, die Hochzeit der Technowelle, da haben sie alle Pillen geschmissen, um lange durchzutanzen, ne? Das wollten wir da zu dieser Geschichte, in diesem Party-Setting wollten wir unterwegs sein. Das ist auch einfach, eine Tablette zu konsumieren, ja, also. Ich bin Mutter von drei Kindern, denen habe ich, als sie Baby waren, diese Fluorid-Tabletten auf die Zunge gelegt, das sind wir gewöhnt, der Konsum. Von Tabletten ist einfach und auch hemmungsloser, als wenn ich mir in einer dunklen Ecke was aufkochen muss und mit einer Spritze aufziehen. So, das war so diese Geschichte. Dann haben wir eine Koksschwemme gehabt, die haben wir immer noch, ja, da haben wir ganz viel von. Das ist relativ günstig geworden, zumindest in den großen Mengen, wenn ich es importiere. Koks ist da, ist in jeder Nase, ja, das ist einfach auch gesellschaftsfähig geworden, weg von dieser Schickimicki-Droge. Mhm. Inzwischen guckst eigentlich fast jeder, auch leistungsgesellschaftsmäßig. Ne? Ich muss auf dem Punkt sein, ich muss dann auch schon mal fokussiert sein. Da kann ich diese Stimulantien nehmen, um das eben zu intensivieren. Ja, so eine Geschichte. Und ansonsten habe ich natürlich den Druck auch, von der Arbeit, alles, was so ich leisten muss unter der Woche, ja. Und dann muss ich performen am Wochenende, ja. Spätestens Freitagnachmittag bis irgendwann Montag früh muss ich mein Wochenende performen. Und auch dazu brauche ich irgendwas, ja. Wie gesagt, will ich ganze Wochenende durch die Betten hüpfen, brauche ich irgendwas, was entsprechend ist. Das ist ja eine Sache von Darstellung. Mhm. Und da sind Stimulantien natürlich ganz hoch im Kurs.
Das finde ich ganz krass, weil du hattest es gerade auch gesagt, in den 80ern diese Schickimicki-Droge Kokain. Ne? Und man ist ja auch, also als wir jung waren, Markus, finde ich, ist man damit aufgewachsen, dass, wie du auch schon sagtest, Heroin ist das, was dich fertig macht, und Koks ist diese schicke Droge. Und das war aus meiner Erinnerung als sehr junges Mädchen, als das Thema war, auch in der Schule, auch immer eine Droge, die man sich nicht leisten kann, weil das so schweineteuer war damals. Mhm. Und heutzutage habe ich das Gefühl, und man bekommt ja auch als Polizistin viel mit und sowas, das Gefühl, dass Kokain immer günstiger wird. Und da ist die, und das hast du ja auch gerade gesagt, also letztens habe ich mal gehört, irgendwo, ja, was kostet Koks? 15 Euro. Da habe ich gesagt, wie bitte? 15 Euro. Das hat früher, haben das so Amphetamin aus der Partyszene, kenne ich das von früher, hat das mal so eine Pille 15 Euro oder 10 Euro gekostet oder halt eben Amphe, also Speed und sowas, was da früher irgendwie ganz in war. Aber Kokain war immer etwas, wo man sagte, das kostet viel Geld. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, jeder Koks. Also wenn, damit meinst du ja wahrscheinlich auch jeder, der halt eben Bock auf diese Droge hat. Das ist eben nicht mehr diese Hemmschwelle von, ich muss 80 Euro auf den Tisch für einen Gramm legen. Woran liegt das, dass das so, also dass das so zugänglich geworden ist, auch für die breite Masse, würde ich es jetzt fast mal nennen?
Das ist halt gesellschaftsfähig geworden. Ne? Wir gucken da nicht mehr so sehr rauf. Also erstens, wie gesagt, wir haben die Schwemme, das sehen wir an den Sicherstellungszahlen, alles, was so in den großen Seehäfen, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Hamburg reinkommt. Die haben ja Sicherstellungsmengen in den letzten Jahren gehabt ohne Ende. Also es ist ohne Ende da. Und dazu im Verhältnis gibt es niemals eine Marktverknappung hier. Also egal, was die sicherstellen, ja, wir haben ja niemals, dass es keinen Koks in Berlin gibt, dass irgendwer am Kotti sagen würde, nee, heute nicht, nächste Woche
erst wieder. Es ist gerade ausgegangen, aber ich habe hier.
Das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Also es ist definitiv genug da und es ist ja auch genug da für die Leute, die es einfach wegkonsumieren. Es gibt ja, wir haben es 2 Jahre als Berlin nicht gemacht, aber es gibt diese Abwasseruntersuchungen, ja, wo Restsubstanzen im Abwasser dann festgestellt werden. Und da liegen wir ja als Berlin bei den verschiedensten Substanzen, unter anderem auch beim Kokain, weit vorne bei den europäischen Großstädten. Ja, also das ist schon, es ist einfach eine Droge, die gesellschaftsfähig geworden ist. Also weg von diesem teuren, 80 Euro das Gramm kann es immer noch kosten, aber es ist trotzdem das, was sich jeder dann auch für sein Partywochenende leistet. Ja. Es ist auch so, dass, ganz kurz noch, dass das Kokain wirklich rein ist. Ich brauche nicht mal Angst vor ganz viel Verschnitt zu haben, dass ich mir irgendeine Scheiße da reinballere oder so. Ja, es ist wirklich rein und kommt vielleicht auch dazu, dass man dann denkt, naja, dann nehme ich es eben, ja.
Ja, na, also wenn ich selbst mal ans Feiern oder irgendwas denke, wie oft hast du Leute, Toilettenkabinen, die irgendwo zu sind, wo du stehst, du hast es nicht mehr. Dieses Bild ist halt dieses andere, als wenn du jetzt, wie wir es halt von Kindern vom Bahnhof Zoo kennen, da irgendwo mit einem Schlauch um Arm da irgendwo liegst und, ja, kann ich das so sagen, diesen erbärmlichen Eindruck, da machst du zusammengekauert in der Ecke zu liegen, als halt, ja, alle, die da irgendwo sich vielleicht schnell auf der Toilette was gönnen oder unterwegs ist.
Ich habe da,
genau,
mal
wie mit den Pillen, ja.
Ja, ich habe da mal ein sehr gutes Buch gelesen, das wirst du hundertprozentig kennen, 000. Da gibt es auch eine Serie zu von Roberto keine Ahnung, den Namen können wir gerne mal irgendwo in den Shownotes reinschreiben, aber der hat auch das Buch Gomorra geschrieben. Der hat sich mal in so eine italienische Mafia-Struktur eingeschleust und lebt auch unter Zeugenschutz heute. Und das Buch fand ich, war, und das ist schon älter auch das Buch, aber das war so aufgebaut, dass du immer ein Kapitel hast, wo erstmal die ersten Seiten losgeht, wer alles konsumiert, und da war wirklich auch die ganze Brandbreite der Gesellschaft dabei und dann, wo das eigentlich herkommt und welche Strukturen das auch in Italien hat, wenn das dann von Kolumbien, meistens kommt es ja aus Südamerika, das Zeug, wie das dann verschifft wird und sowas und was das auch, also früher immer, mein Papa hat mir auch immer erzählt, Lisa, also weil mein Papa hat immer gesagt, du darfst keine Drogen nehmen und sowas, ich hoffe, das sagt übrigens jedes Elternteil zu seinen Kindern, so, das würde ich nur nochmal dazu sagen, aber weil eben auch Christiane F. so ein großes Thema damals in meiner Generation war, in den 90ern, dass, wie viel Blut an Kokain ja auch klebt, ne? Also, dass du pro Gramm, hat man da damals irgendwie so gesagt, hängen 3 Menschenleben. Ob das jetzt so wahr ist, das weiß ich auch nicht, aber du wirst das wahrscheinlich auch wissen. Und dass wir jetzt auch nicht darüber sprechen müssen, also, dass der Drogenhandel gerade in den südamerikanischen Ländern, dass der viel, viel Leid sorgt, das hat man spätestens, da muss man jetzt nicht die Geschichtsbücher aufschlagen, aber so der ganze Terror von eben den großen Drogenbaronen Escobar und dem Cali-Kartell und sowas, das ist ja auch schon wahr. Also das ist ja nichts Ausgedachtes, was sich Hollywood und Netflix ausgedacht haben, um es zu erschrecken.
Ja, aber apropos erschrecken, wo wir so bei Netflix Hollywood sind, ich fand damals Wir Kinder vom Bahnhof Zoo abschreckend.
Wirklich? Fandest du das wirklich abschreckend?
Na, halt diesen, also ich sag mal, es war dieser Schockmoment da. Ich fand es auch, wie gesagt, dieses Buch ist halt großartig, man sollte sich das
auf jeden Fall
damals also wie heute zeitlos zu Gemüte führen. Ja. Ich fand die filmische Umsetzung auch gut dazu, weil die war optisch zumindest abschreckend. Ich finde aber halt, jetzt haben wir ja diese Neuauflage von Bahnhof Zoo.
Ganz gruselig.
Ich finde den, Heroinkonsum ja. zu schick.
Ja, ganz, ganz
so, es gruselig. Ist so von wegen, ach ja, wir machen mal schnell nachmittags noch einen Entzug und weiß ja. ich was alles. Und wenn ich so an diese alte Umsetzung noch denke, wie, ja, wie sie da die ganzen Zimmer vollkotzen und alles, das war halt so dieser Abschreckmoment. Aber jetzt sind alle schick gekleidet und ja, man hat so diesen Party-Wochenendeindruck, ach, das könnte man ja machen. Ich finde, die Droge
aber
wird mir...
Aber beim Heroin, ja?
Ja, da hast du das mal gesehen, die Neuauflage von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist eine 10-teilige Amazon-Serie. Und wir haben das damals, als ich in der Schule noch gearbeitet habe, auch mal thematisiert, weil das war uns alles ein bisschen zu cool. Mhm. Sogar das Anschaffen, also Anschaffen darf man ja auch nicht so sagen, aber also das Prostituieren der jungen Mädchen, um eben Geld für die Droge zu erlangen, das war alles zu schick. Also fanden wir als ich bin jetzt keine Lehrkraft gewesen, aber als PädagogInnen fanden wir das sehr, sehr schwierig. Und auch das, wie du schon sagst, da wurde mal eben kurz ein Entzug gemacht. Gar kein Problem, dass Christiane F. heute nach wie vor schwerst drogenabhängig ist beziehungsweise ein Substitutionsprogramm ist und sowas und wirklich auch leidet unter den Folgen ihrer jahrelangen Heroinsucht. Das geht da so ein bisschen unter und das fand ich hochproblematisch.
Also das ist halt die Problematik, die das Heroin mit sich bringt, ne? Diese körperliche Abhängigkeit tatsächlich und dass man dann tatsächlich entziehen muss und auch gut begleitet in einem Substitutionsprogramm sein muss, weil diese Droge eben, also speziell das Heroin, diesen körperlichen Verfall und diesen sozialen Verfall in der Regel mit sich bringt. Alles, was dazugehört, dann sich prostituieren, Wohnung verlieren und so weiter auf der Straße leben. Ne? Das haben tatsächlich andere Substanzen nicht so. Die bringen das nicht so mit sich. Ne? Alles so diese Party-Geschichten mäßig, weil ich die dann aber auch nehme, wenn ich in so einem Party-Setting bin und die nicht brauche, um den Tag zu überleben, was ja beim schwerstabhängigen Heroinkonsumenten so ist. Er braucht diese Droge, weil er körperlich abhängig ist und sonst gar nicht dem normalen Tagesablauf nachgehen kann. Deshalb muss er auch lange gut substituiert werden mit beiden. Mhm. Dann kann das auch gut funktionieren, ne? Wenn die in der Therapie sind und so weiter, alles schön. Hingegen, wenn ich andere Substanzen nehme, die mich, wie gesagt, zu tanzen, Spaß haben, eloquent sein, aufgeschlossen sein, die brauche ich nicht unbedingt, wenn ich von Montag bis Freitag im Büro sitze. Da werde ich die auch nicht nehmen, ne? Weil das ist Quatsch.
Hoffentlich.
Ja? Ja. Die machen in dem Sinn, die alle können eine Abhängigkeit ausnehmen. Ne? Aber ich nehme das, weil ich eben weiß, so jetzt ist hier Freitagnachmittag und dann geht's los und bis Sonntagabend mache ich hier Party und dann brauche ich irgendwas, was mich nicht müde werden lässt, sondern was mich oben auf der Kurve hält und eben alle diese Wirkungen hat, die ich dann gerne haben möchte. Ne? So diese.
Das ist aber auch, wie du schon sagst, mittlerweile der Lifestyle von Berlin. Berlin ist bekannt für seine Partyszene, aus der ganzen Welt kommen die Leute hin. Und das ist ja auch, also wenn man auch an diese ganzen Pillen denkt, es gibt ja mittlerweile diese Awareness, es gibt ja richtig Awareness-People, die laufen durch die Clubs, habe ich letztens erst gesehen im Internet, fand ich ganz spannend, und klären über Pillenzusammensetzungen auf. Und dann gibt es auch, korrigier mich Sabine, wenn ich das falsch verstanden habe, es gibt ja auch sogar so Stationen richtig, die deine Pillen auf Reinheit prüfen. Ja?
Drug-Checking, ja.
Ja, Drug-Checking, genau.
Ja.
Und trotzdem passiert es ja immer wieder, dass gerade junge Menschen, wenn die sich diese Pillen reinpfeifen, war ja vor 2-3 Jahren, das glaube ich war, als wir noch in der Ausbildung waren und das ist noch nicht so lange her, auch wenn es sich so anfühlt manchmal. da ist auch einer an diesem Blue Punisher,
zwei Mädchen.
Zwei Mädels sind da gestorben und da denke ich auch immer, das ist ja auch dieses ganze Thema, da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf zurückkommen, diese schnelle Erreichbarkeit von Drogen, Koks-Taxis, Telegram-Gruppen und sowas, dass früher, als ich 14 war, war das für mich kein Thema, weil ich das Gefühl hatte, es ist super schwer, an das Zeug ranzukommen. In unserer Jugendgruppe damals, klar, was war das Thema? Da wurde gekifft. Kann man jetzt auch mal so offen sagen. Wir haben alle geraucht, also Zigaretten geraucht, wir haben Alkohol probiert und irgendwann hat man mal Kiffe kennengelernt. Und das finde ich war so, das war, und da war immer schon, wie kommt man da dran und sowas, ne? Aber in meinem Freundeskreis oder damals in unserer Jugend, wie wäre man an harte, also hast du eine Idee, wie man an harte Drogen rangekommen wäre? Ich hätte viel zu viel Schiss gehabt, mich irgendwo an wen zu wenden.
Ja, ich hatte das ja in meiner Jugend gar nicht, so dieses Thema, weil ich aus dem 80-Seelendorf irgendwo vom Land komme. So, da war gar kein Thema, wie ich irgendwie an Drogen rankomme. Also nicht, ich wüsste gar nicht, wie.
Ja.
Ich hatte die Diskussion mal mit einer Bekannten von mir, die in Berlin aufgewachsen ist. Und ich fand es spannend, mal so über unsere Jugend zu sprechen, wie frei zugänglich, also wie unterschiedlich frei zugänglich dieser Drogenkonsum gewesen ist. Ja, da wurde halt gekifft und alles, aber da wird trotzdem die Möglichkeit gewesen, durch Kontakte eben an alles ranzukommen. Und das ist
wirklich?
Ja, das fand ich halt auch, ich kannte das ja gar nicht so als
Ich möchte vielleicht nochmal dazu hinzufügen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, also das ist auch nah an der holländischen Grenze. Ja. Ne? Also dass man da eher in so jugendlichen Kulturen dann mit Gras konfrontiert wurde, ist natürlich, also, aber ey, Kokain, was Kokain oder Heroin, das hätte man sich niemals getraut bei uns in irgendwo, also wir auch, woher? Nee,
also zum einen nicht, wie ich da angekommen wäre, aber ich habe ja jetzt selbst das Gefühl, es passiert ja alles so um einen rum, es ist ja gar kein Problem. Wenn man sich mal mit Leuten irgendwo unterhält, die halt feiern gehen etc., es ist ja in Berlin kein Problem, an irgendwelche Substanzen zu kommen, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist ja selbst, wie gesagt, die Partyszene, die ganze queere Szene, wir hatten das schon mal in unseren Pride-Folgen gehabt, diese Campsex-Partys.
Stimmt.
Wo, genau, in der letzten Pride-Folge hatten wir das, wo die ganzen Clubs irgendwie aussterben, weil diese ganzen Partys halt in diesem Privatbereich gelagert werden, wo irgendjemand da dann halt Kokain und sonstige Substanzen anbietet und dort dann eben gefeiert wird.
Ich finde das aber, da wirst du uns jetzt bestimmt aufklären, also diese auch da ist ja gar keine Hemmschwelle mehr, in Telegram-Gruppen zu gehen. Also ich meine, da muss man ja keine Polizistin für sein, um zu wissen, dass wenn man sich irgendwo mit einem Account anmeldet oder sich über seine Telefonnummer einen Telegram-Account erstellt, dass das, egal ob man das sichtbar für andere macht oder nicht, auf jeden Fall für Menschen, die vielleicht mehr Zugriff haben auf diverse Ermittlungstools, einfach ist, das zurückzuverfolgen, wer da gerade ist. Also obwohl ich sehe es ja jetzt gerade, es gibt ja sogar auch spezielle Ermittlungsgruppen, gerade auch in der Polizei Berlin und sowas, die ja genau darauf spezialisiert sind. Aber ich hätte mich das niemals getraut, mit meiner privaten Telefonnummer oder mit einem Account irgendwas zu bestellen irgendwo, weil ich viel zu viel Schiss hätte. Oder auch dieser Versand, hier Shiny Flakes, diese ganzen Drogen. Also ich hätte viel zu viel Schiss gehabt, dass ich erwischt werde bei sowas. Wie ist das strukturiert?
Ja, also Shiny Flakes und in einem 80-Seelendorf, da muss ich vielleicht schon irgendwie was mal im Darknet bestellen oder auch im Clearnet irgendwie was bestellen, was mir dann zugeschickt und geliefert wird. Das hat dann immer so einen Zeitverzug von 2-3 Tagen und
doch
inzwischen, da muss ich schon gut organisiert sein, dass es dann zum Wochenende da ist. Und da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen doof bezahlen, weil geht ja nicht mit Apple Pay oder so, sondern irgendwas mit Bitcoins, das muss ich ein Wallet haben und so. Das ist schon so ein bisschen doof.
Und da bin ich schon raus.
Ja, und so ein bisschen schwierig, ne? Da muss ich schon gewisse Aktivitäten haben. Aber in Berlin, es gibt zu jeder Zeit, an jedem Ort immer alles. Also 24/7, ja, diese Lieferdienste, die du angesprochen hast, ob das eine Telegram-Gruppe ist oder ob das ein QR-Code ist, der irgendwo an einem Mast klebt, den ich scannen muss und dann auf das Menü komme, was das Tagesangebot ist und was es kostet, ja. Und ganz viele Lieferdienste werben ja auch damit, dass sie innerhalb von 30 Minuten an jedem Platz in dieser Stadt sind, ja. Also da fahren genug kleine Autos oder E-Scooter oder E-Bikes, whatever. Es gibt ja alles durch die Gegend und beliefern einfach die Leute. Von daher ist das Erlangen des Betäubungsmittels natürlich auch sehr einfach. Also wirklich, wirklich leicht, ob es eine Telegram-Gruppe ist oder irgendwie was. Wir haben ja irgendwann mal als Polizei, als LKA darauf auch reagiert und haben eine extra Ermittlungsgruppe dafür eingerichtet, als dieses Phänomen neu war, wobei es kein Phänomen ist, eigentlich nur ein Modus operandi, ob ich vorher übers Telefon bestellt habe. Okay, jetzt wissen wir, alle Telefone kann man überwachen, ja. Jetzt wirbt Telegram ja damit, dass es anonym ist, dass es safe ist. Ist halt für uns relativ schwierig zurückzuverfolgen. Ja, da haben wir dann irgendwann mal eine Ermittlungsgruppe gebildet, die gute Erfolge haben, die auch gute Erfolge haben, dadurch, dass sie dann die Admins der Channels tatsächlich auch schaffen, festzunehmen. Aber es gibt einfach zu viel davon in dieser Stadt, ne? Das muss man halt auch wissen. Das ist ja auch immer mein Delikt. Wie gesagt, ich habe 5 Jahre die AE gemacht. Was ich stoisch nur sagen kann, ist, wir sind ja, also wir Rauschgift, ja, auch die örtlichen natürlich, wir sind ein reines Kontrolldelikt. Mhm. Ja? Also kontrolliere ich viel, habe ich viel, kontrolliere ich wenig, habe ich wenig, was nicht bedeutet, dass es nicht da ist. Ja? Jetzt habe ich den Fokus einfach auf irgendein anderes Phänomen in dieser Stadt gelegt für ein, zwei Jahre. Dann gehen unsere Zahlen runter, tun sie einfach. Ja, in Corona-Zeiten war ja alle, weil draußen war keiner unterwegs, die Händler konnte ich auch nicht so richtig erreichen. Ja, da sind die Zahlen bei uns auch runtergegangen, mhm, weil wir ein reines Kontrolldelikt einfach, mhm, sind. Ja, und wenn dann ein kleiner Smart oder wie auch immer vor einem Haus hält und derjenige, der bestellt hat, den Lieferservice, der geht runter. Naja, der empfängt eine Pizza oder der empfängt eben 2 Mikroreaktionsgefäße mit Koks oder so, ne? Das sieht ja auch in dem Sinne gar keiner, ne? Aber ich kann natürlich viel kontrollieren, dann habe ich auch ganz viel, ja. Und dann könnte ich vielleicht auch gucken, wie ist eigentlich die Lage in dieser Stadt. Und die Lage in dieser Stadt, wenn ich ab und zu mal danach gefragt werde, die kann ich nicht nur nehmen nach Sicherstellungsmengen oder nach festgenommenen Personen. Ja, das ist Quatsch, weil dann habe ich einen Container mit 1,2 Tonnen Marihuana, ja, danke, sehr schön. Aber das ist nicht die Lage in dieser Stadt. Ne? Ich muss halt einfach gucken, kriege ich noch weiche Daten mit dazu, wie zum Beispiel diese Abwasseruntersuchungen, die sind ja super, weil ich sehe, wann wird konsumiert, was wird eigentlich in Mengen konsumiert. Oder eben zum Beispiel auch das Drug-Checking oder Drogenkonsumraumzahlen, ja, was geben die Leute da ab, wann geben sie es ab, was bewegt die Szene, die Konsumentenszene denn tatsächlich, ja, weil mit uns wird kein Konsum reden, also auch nicht mit den Örtlichen, die da 3 Vorgänge von denen haben, aber mit dem Drug-Checking und so weiter, da reden die Konsumenten schon und wenn wir dann mit denen zusammen in den Runden sitzen, dann wird es dann schon mal rückgekoppelt, dass eben gesagt wird, oh, der Blue Punisher ist groß durch die Presse gegangen, da lassen andere auch mal lieber kurz die Finger davon, ja, weil eben die Angst ja dann doch mitschwingt. Oder aber sie sagen sich selbst, ich kaufe jetzt hier irgendwas von jemandem Neuen, irgendeine Substanz, sind ja meistens chemische Formeln, ich lasse die mal testen. Ich bringe die zum Drug-Checking, ich gebe die da ab und kriege dann Feedback, ist es wirklich die Substanz, die ich gekauft habe? Oder aber ist da irgendwas komplett anderes drin, was auch vielleicht eine komplett andere Wirkung hat, ja? Oder auch eine komplett andere ungünstige Wechselwirkung mit anderen Dingen, die ich genommen habe, ja? Was man nicht möchte. Also von daher muss ich immer diese weichen Sachen drumherum noch betrachten, um dann zu sagen, was geht in dieser Stadt eigentlich oder was ist gerade en vogue bei der Konsusszene, ja, oder wer konsumiert, werden sie immer jünger, werden sie immer älter und so weiter, ne?
Da habe ich nämlich auch eine Frage zu, weil ich erlebe das in meiner Tätigkeit als ermittelnde Sachbearbeiterin, dass häufig junge Menschen vor mir sitzen und ganz häufig wirklich harter Drogenkonsum ein Thema in den Sachverhalten mitspielt. Und dann sitze ich da immer und denke mir, so jung und so viele Drogen schon, das finde ich wirklich heftig. Und auch, also, dass da auch da wieder das schöne Wort vielleicht der Folge Hemmschwelle, dass ich so denke, also mit 13, was pfeifst du dir denn schon alles rein? Ich spreche dann auch ganz häufig nach den Vernehmungen nochmal mit den Jugendlichen, oder mit den Kindern. Also bis 13, das sind ja Kinder, ja. Dann immer auch denke, sag mal, also dann liest du dir so einen Sachverhalt durch und dann wird auf 4 Seiten wirklich eine schlimme Straftat beschrieben und dann siehst du aber immer nur auch diesen Drogenkonsum da drin, der da dann auch noch natürlich sein Übriges dazu beiträgt, dass das alles noch beschissener ist, als es eh schon ist. Und da frage ich mich auch, also wie ist denn da, kannst du da eine Tendenz geben, werden KonsumentInnen immer jünger oder ist es, also was ist da so dein Eindruck oder gibt es da überhaupt einen Eindruck, den du festmachen kannst?
Na doch, es gibt schon einen Eindruck, also die Gruppen haben sich so ein bisschen getrennt, ne? Wir haben die Erwachsenen, die genau wissen, was sie tun, die auch genau wissen, was sie für eine Wirkung mit einem bestimmten Stoff erzielen wollen. Und dann gibt's natürlich die Schwerstabhängigen, die hoffentlich in einem Hilfeprogramm irgendwo schon angedockt sind. So, aber das ist so diese eine Gruppe, ne? Und dann gibt's eben diese Gruppe, die immer mehr wird, glaube ich, der hochrisikofreudigen Kinder, wenig, aber Jugendliche, Heranwachsende, ne? Die einfach alles ausprobieren wollen. Also da fallen im Moment auch jegliche Hemmschwellen, chemische Substanzen einfach zu testen, was kann die, was bringt mir die. Ja, das alles, was so, es gibt ja das Betäubungsmittelgesetz, das Arzneimittelgesetz, hattest du schon gesagt, dann gibt es ja noch das neue psychoaktive Stoffegesetz. Ja, das sind ja eigentlich chemische Formeln, die noch nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind, weil sie teilweise erst neu am Markt sind. Ja, und so eine Gesetzesunterstellung dauert ja immer relativ lange. Und dann hat man irgendwann 2016, glaube ich, war es, gedacht, okay, wir müssen das neue psychoaktive Stoffegesetz finden oder schreiben, ja, wo ganze Stoffgruppen unterstellt werden. Mhm. Also das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie in der Presse gehört. Im Betäubungsmittelgesetz steht ja drin, ein Kokainhydrochlorid ist verboten, ein Heroinhydrochlorid ist verboten. Da steht der Name drin und da steht die Summenformel drin, die chemische Formel drin und dann ist es verboten. Punkt. Ende der Diskussion. Ja. Und wenn da zum Beispiel auch drin steht, da ist ein Amphetamin verboten, dann ist es dieser Stoff, der verboten ist. Mhm. Und die Hobbychemiker haben dann irgendwann gedacht, ah, okay, ein Amphetamin ist verboten. Wenn ich nur eine kleine Moleküländerung mache, ja, also kann man alles noch aus dem Chemieunterricht, da gibt es immer meistens so einen Benzolring und dann hängt da was dran, ja. Wenn ich nur einen davon verändere, irgendwas an dieser Stoffgruppe verändere, dann ist es nicht mehr ein Amphetamin, sondern ein 2-CP-Amphetamin irgendwas, ja. Das steht aber nicht im Betäubungsmittelgesetz, ja, sondern da steht nur drin, Amphetamin ist verboten und nicht 2-CP irgendwas ist verboten. Ja? Deshalb musste man sagen, wir finden ein neues Gesetz und dieses neue psychoaktive Stoffegesetz ist insofern total toll, weil da steht drin, die ganze Stoffgruppe ist verboten und egal bis zur achten Stelle, was daran verändert wird, es ist sofort verboten. Ja? Deshalb kam auch irgendwann mal so Anfang 2014, 16, dieses Legal Highs auf, ne? Vielleicht kein Legal Highs, ja. Badesalze und so weiter. Die waren tatsächlich legal, weil sie standen nicht im Betäubungsmittelgesetz. Dann haben wir das NPSG geschaffen und da steht drin, ah, es kann nicht legal sein, weil egal welche Veränderung an dieser Stoffgruppe stattfindet, es ist sofort verboten. Das ist schon mal gut. Schlussendlich ist es aber im Moment so, dass diese Veränderung an den Stoffgruppen, die uns neue Substanzen bieten, und das ist chemisch tatsächlich nicht so schwer, die werden ausprobiert. Also die kann ich dann in China bestellen als Research Chemical oder als was auch immer Substanz. Und die Jugendlichen, jungen Heranwachsenden, haben keine Hemmschwelle davor, das einfach zu testen.
Das finde ich auch so ganz verstörend.
Das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, Gesellschaft. Ne? Ich kann das ausprobieren, ich kann alles, ich bin total stark. Das habe ich mitbekommen von meinen Eltern. Ich bin jemand, der im Leben steht und dann kann ich auch so eine Substanz testen. Mal schauen, was einfach passiert. Die sind hochrisikofreudig und probieren es tatsächlich. Und da muss man sehen, dass man die, du hast es vorhin auch schon angesprochen, irgendwie einfängt. Zum Beispiel durch Awareness in den Clubs. Ne? Das ist super, ja. Weil die gehen nicht zum Drogenkonsumraum. Also das ist viel zu hochschwellig, ja. Das ist auch falsch. Da muss ich andere Präventionskampagnen machen und andere Leuten Kampagnen machen und sagen, okay, komm, machen wir Harm Reduction. Also, dass irgendwo bei dem Nachfolgern der Love Parade, Eve und Rave oder wie sie alle heißen, dass da Drogen konsumiert werden, ja, das ist so. Mhm. Das ist weder gut noch schlecht. Ich habe eine Behördenmeinung, die vertrete ich. Ich habe eine Meinung als Mutter von drei Kindern, die vertrete ich. Die ist schon ein bisschen anders, ja. Ja, klar. Aber die sind da, diese Drogen, ja. Und wenn du dann sagst, hey, auch auf den großen Festivals, gebt mal eure Drogen ab, gebt mal die Substanzen ab oder Teile davon, die ihr gekauft habt, die ihr konsumieren wollt. Wir checken die mal durch, was ist denn da drin und könnten dann sogar eine Konsumempfehlung geben. Ja, der Blue Punisher ist halt eine relativ hochdosierte Tablette, nimm mal erstmal eine halbe. Guck dir mal die Tablette an, die hat auch eine Bruchrille. Was sagt ihr, eine Bruchrille? Doppelkonsumeinheit. Wenn du 13 Jahre alt bist und 35 Kilo wirkst, vielleicht ist dein Körper nicht tolerant genug, um das zu vertragen, ja? Also so eine Geschichten. Und deshalb sind diese Sachen total super, wenn die Sozialarbeiter auf die Festivals und keine Ahnung, auf dem RAW-Gelände rumstreuseln und den Leuten sagen, guck mal bitte rauf, was ihr wirklich nehmt, oder ist es wirklich notwendig, dass ihr es auch nehmt, ne? Und Dazu kommt halt noch der zweite Aspekt. Zu meiner Zeit, da hat Madonna auch schon drüber gesungen, dass ihre beste Freundin Molly ist und dass sie mit Molly das ganze Wochenende gefeiert hat. Ja, und dann ist ein MDMA gemeint. Ja, das habe ich vielleicht als Kind nicht so richtig verstanden. Aber es war ja da. Aber heutzutage ist es halt auch, dass fast jeder Deutschrapper ja mindestens ein, zwei Songs hat, wo es um die Verherrlichung schon fast von Drogenkonsum geht. Ne? Also ob das Tilly ist, wenn Tilly Dean gemeint ist, ob es Textzeilen gibt, ich hätte jetzt Bock auf eine lachsfarbene Tesla. Das ist halt auch eine Tablette, die es in dieser Form gibt, ja. Es ist ja überall in aller Munde. Und wenn ich vielleicht nicht ganz so gefestigt bin als 13-, 14-, 15-Jährige und den ersten Liebeskummer habe und das aber die ganze Zeit höre und auch in Videos sehe, wie sie sich irgendeinen Kodein-Hustensaft reinklinken und dann sagen, es ist total cool, ja, wir sind jetzt hier die Allerschärfsten, dann probiere ich es vielleicht aus. Ja, und dann ist es, hat es nicht diese abschreckende Wirkung, weil eben Stars und Sternchen das mir auch vorsingen die ganze Zeit.
Das wollte ich auch noch schwierig ansprechen, weil ich habe so das Gefühl, dass die vor allen Dingen ja auch die Deutschrap-Szene heute mehr über, du hast gerade gesagt, ich glaube, alle kennen dieses, ja, ist das Kapital? Bra. Tilly Dean. Furchtbar. Aber, und auch, dass ja auch andere Deutschrapper sehr offen mit ihren Drogensüchten mittlerweile umgehen. Das ist ja fast auch schon wieder schick in den Medien. Und du hast es selber gesagt.
Ja, es ist also, gerade so zu Zeiten von Social Media und alles.
Ja.
Es ist halt so sehr, ja, es hat diesen Coolness-Faktor. Ach, die machen es ja auch und die reden offen drüber.
Aber das hat Sabine ja auch gerade gesagt, ne? Klar, Madonna oder Keith Richards, dass der heroinabhängig war. Bitte, also wer das nicht weiß, der lebt hinterm Mond. Und also die haben auch Brown Sugar, ist rein über Heroin der Song von den Stones, ja? Oder also dass die machen ja alle kein Geheimnis daraus, dass sie sich auch Paul McCartney und John Lennon, dass die alle auf LSD waren bei Sgt. Pepper's und sowas. Aber trotzdem waren das immer noch so, auch als junger Mensch, ich habe diese Musik als junger Mensch schon gehört und ich finde die auch nach wie vor ganz toll. Das sind alles Drogen in meiner Jugend gewesen, die so weit weg waren von uns. Und wenn ich das heute höre mit gib mir Tilidin oder wie auch immer, denn ich könnte was gebrauchen, war, glaube ich, die Line, die unsere Jugendlichen immer damals, als ich noch in der Schule gesungen habe, als ich als Sängerin war ich angestellt in der Schule, gearbeitet habe, da habe ich immer gedacht, das sind so Dinge. Weil Tilidin gibt's ja in Apotheken und das sind für mich immer Dinge gewesen, das ist einfacher zu erreichen, als für mich als 13-Jährige wie Keith Richards sich Heroin zu besorgen. So, ne? Also völlig weit fern von meiner Realität.
Auch was mir so zum Thema, ja, einfach zu erreichen und Schule so, das hatten wir halt ganz oft so im Dauerdienst gerade. Vape ist ja das neue Raubprodukt und was ich dann auch mit einem Freund von mir, der arbeitet auch an der Schule, mal hatte, ist halt das neue Ding, was er jetzt gerade in der Schule mit Vape und allem rumgeht, ist halt Gurke, dieses Ballerliquid.
Was ist das?
Na, du kannst ja diese Refill-Caps kaufen für deine E-Zigaretten. Und da ist, ich kenne die Stoffzusammensetzung nicht, aber das ballert dich scheinbar, so wie der Name sagt, wirklich aus dem Konzept.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das bei euch schon irgendwie, also wahrscheinlich wird es ja irgendwie mit aufgeschlagen sein.
Ballerliquid ist so umgangssprachlich, kam dann irgendwie, sind auch synthetische Cannabinoide.
Ah.
Also es hat nichts mit der Cannabispflanze zu tun, ne? Also nichts, was so eine Pflanze an sich produzieren kann. Ja, die kann ich gut gießen und die kann viel Licht haben, dann kann die THC entwickeln und dann ist irgendwann auch mal fertig. Ja, also kann eine Pflanze hochzüchten, aber irgendwann ist Ende Banane. Und alles, was ich aber im Labor ja entwickeln kann, da sind den Potenzen der Wirksamkeit der Stoffe ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Wie gesagt, durch die Veränderung chemischer Formeln. Und bei synthetischen Cannabinoiden ist es halt so, es ist alles, was im Labor irgendwie entwickelt wurde. Und dann habe ich eine flüssige, durchsichtige Substanz, die ich dann entweder in so ein Liquid schon reinbringen kann oder aber auch auf andere Trägersubstanzen aufbringen kann. Das ist auch egal, was es ist, ob das Papier zum Beispiel ist, was ich dann in die Zigarette packe und verrauche, oder ob das Erdbeerblätter sind. Ich brauche nur ein Trägermaterial. Mhm. Oder wie gesagt, es ist flüssig und dann haue ich es mir in so eine Refill-Vape eben rein und dann sieht es halt auch keiner. Ne? Ich habe das halt einfach da und in der Hosentasche und ich bin auch safe vor irgendwelchen Kontrollen, weil ich kann es auch vor Ort gar nicht feststellen. Also wenn wir jetzt mit dem Funkwagen unterwegs sind oder so und die haben Vapes dabei, also die nehme ich ja auch im ersten Angriff nicht weg, weil die sind ja erlaubt. Und ich
ja,
sehe,
da haben wir halt auch überlegt, wie machen genau. wir das? Vielleicht, wenn der komische Ausfallerscheinung hat, dass man da vielleicht kommt, wenn die sagen, ey, der hat keine Drogen konsumiert, der ja. vaped nur oder irgendwas. Aber auf welche Grundlage? Das ist halt ein bisschen
genau, ist halt richtig schwierig, ne? Auch für den Funkwagen, für die Einsatzkräfte draußen richtig schwierig, das festzustellen. Und ja, in den Schulen, wie gesagt, weil ich eben nicht irgendwie ein Tütchen Gras oder eine Tablette in der Hand habe, sondern nur so ein Vape und dann sieht es auch der Lehrer ja gar nicht, nicht? Dieses Schlimme ist halt, dass es super schnell abhängig auch macht und ich kann es halt auch so schlecht dosieren, ne? Also manche Sachen sind ja dann wirklich tröpfchenweise dosiert, auch bei GHB, GBL haben wir das, dass es eine ganz feine Dosierung ja. haben muss und wenn da nur ein bisschen mehr drin ist, dann hat es schon nicht mehr den stimulierenden Effekt, sondern ich bin einfach drüber und fall um, zieh zweimal dran und fall um, weil der Körper nicht tolerant ist, ja, oder weil der Körper es gar nicht aushalten kann. Deshalb, das ist so ganz gefährlich und auch da wieder, es ist halt einfach, ne? Also der Konsum, also vielleicht schmeckt es noch irgendwie nach Strawberry Cheesecake, was da so manchmal draufsteht oder so.
Bah.
Und dann konsumiere ich es und hab's halt einfach. Und ich auch weiß, da muss man in die Prävention gehen. Es geht ja. gar nicht anders.
Ich weiß, Markus, du rauchst ja dieses süße Zeug auch. Ich bin ja leidenschaftliche Raucherin gewesen. Wirklich jahrelang habe ich viel und gerne lecker Zigaretten geraucht.
Ja, ich weiß. Das, ne? Das ist ja auch das Negative daran. Ich denke mir jetzt aber so ein Zigarettengeschmack nee, ist was, ja,
das
da, ist,
und das verstehe ich
da
nicht.
Da hast du halt jetzt was Süßes und das ist halt so dieses, auch schwierig da wieder von wegzukommen, weil es halt so, ja.
Aber das habe ich, als diese Szene losging, habe ich hier noch Kippen schön geraucht, ne? Und ich finde das auch, also ich finde auch, das ist so absurd geworden, weil Leute, du hast ja auch diese kleinen Dampfer. Ich weiß, du machst es nicht, aber es gibt Menschen, die das tun. Das beobachte ich regelmäßig in überall, die immer an diesen Dingern, an diesen Vapes ziehen, wo ich immer denke, du hättest doch auch so nicht Kippen geraucht, du Affe oder du Äffin. Also das ist wirklich, das ist so balla und es riecht überall nur noch nach Kiwi, Mango, Juicy, Muiuiui, alle ganze Obstkorb einmal durch.
Ja, aber das ist für die Kids, wie gesagt, dann schmeckt
doch
auch noch,
also nicht,
ja, aber dann
schmeckt
auch noch gut und dann haust du dir da irgendwas rein, niemand merkt es. Also als ich davon gehört habe, dachte ich mir auch so von wegen, ob ein schwieriges Thema da jetzt irgendwie mit, ja, war immer, ich glaube, das ist immer ein schwieriges Thema, wenn so was Neues kommt und wir noch irgendwie keine Grundlage haben, wir das nicht kennen. Wie agieren wir damit? Und ihr kriegt ja oft wahrscheinlich neue Stoffe, die irgendwie mit im Umlauf sind, die ihr vielleicht auch gar nicht erstmal für ein Rauschmittel haltet. Das werdet ihr auch irgendwie analysieren, alles um so unbekannte Substanzen vielleicht dann eben auch mal, ja, ich nenne es nicht alltagstauglich, aber irgendwie für den gewahrt zu machen für den Alltag, dass sowas irgendwie im Umlauf ist, oder?
Ja, naja, klar. Also neue Substanzen, da sind ja die Kriminaltechniken natürlich bundesweit super vernetzt. Wir haben auch eine ganz tolle Kriminaltechnik. Und wenn wir dann weißes Pulver oder Liquid haben und die stellen tatsächlich was Neues fest, wo man sagt, oh, wo kommt denn das jetzt her? Was ist denn jetzt hier auf dem Markt? Andere Bundesländer habt ihr das auch schon. Dann wird es zentral tatsächlich beim BKA ja gesammelt. Dann gibt es auch entsprechende Warnmeldungen daraus, aber es gibt so viele chemische Substanzen, die Leute einfach noch ausprobieren wollen. Da haben wir gar keine Vorstellung von, was durch kleine Stoffveränderungen alles möglich ist. Oder eben Substanzen, die schon da sind, wie zum Beispiel Ketamin, ist ja 1000 Jahre alt, ja, aber plötzlich singt Icky Melder von Keta und Krawall und für alle ist es plötzlich da und wir haben ein riesen Ketaminproblem in dieser Stadt, ja, und weil sie es einfach ausprobiert haben und weil der Rausch einfach gut zu dosieren ist, für 2 Stunden da ist, dann habe ich nicht irgendwie einen Kater wie vom Alkohol, dann ist es wieder abgebaut, ja, aber das sind einfach Substanzen, die dann auch probiert werden für den illegalen Missbrauch.
Ne? Möchte ich mal vielleicht nur mal hinzufügen, für die es nicht wissen. Ich glaube aber mittlerweile weiß es die breite Masse. Ketamin ist ein Betäubungsmittel, was vor allen Dingen in der Tierarztwelt benutzt wird. Das ist, ich habe das kennengelernt damals, nicht als Konsumentin natürlich, ich würde niemals sowas nehmen, als Pferdebetäubungsmittel. Und als man mir das sagte, ich habe Leute, also das, ich habe das mal über meine Arbeit davor, nicht Jugendamt, sag mal, was erzähl ich denn heute für eine Scheiße, noch mehr als sonst, Sozialarbeiterin, dass sich Jugendliche das auch in so Nasenspray-Flaschen füllen und sich das dann durch die, ja, da brauchst du nicht auf mich zu gucken, nur weil ich zwischendurch mal Nasenspray benutze, Marco. Ich habe Kindernasenspray, nehme ich ab und an, wenn es draußen...
Nein, aber ist es, ich glaube, die Leute sind einfach kreativ, wenn es auch um das Verschleiern und von irgendwas
geht. Aber wie kommst du denn auf die Idee, dir Pferdebetäubungsmittel reinzuholen? Und vor allem gibt es ja diese Horrorstories vom K-Hole und sowas, dass man dann außerkörperliche Erfahrungen macht und sowas. Wer will denn 2 Stunden in so einem Zustand sein? Also,
aber das ist ja das Ding. Wo ich nach Berlin kam, ist es ja so von wegen, ich mit meiner null Drogenkenntnis, außer halt von irgendwie, was man halt kannte, weil ich ja nie wusste, wo man irgendwas herbekommt. Was du ja eben auch gesagt hast, man will irgendwie alles probieren. Die Leute sagen, ja, ich habe das schon probiert und das schon probiert und ach, das muss ich aber irgendwie noch mal probieren, das kenne ich noch nicht. Und das wird ja heutzutage nicht besser, je nachdem, wie freier das ist und je mehr Stars und Sternchen das irgendwie auch verherrlichen in den Social oder
in sozialen Medien.
In den sozialen Medien oder in der Musik. Und das sind ja halt gerade KünstlerInnen von unserer heutigen Jugend, die natürlich, wo das auf und abläuft halt.
Denn ja, wenn es nicht das ist, dann sind sie alle super skinny oder ballern sich Ozempic rein und sowas. Ich habe das Gefühl, alles, was so generell verändernd ist, also ob es jetzt den Körper ist oder die Psyche, wird so gehypt aktuell. Das ist, ich finde das alles ist ein sehr ungesunder Trend.
Ja, aber wir haben ja auch clubtechnisch den Markt einfach dafür. Das ist ja nicht wie ein, also ja, andere Städte auch, aber wie viele Sexclubs haben wir hier? Wie viele Partyclubs? Also da ist es ja alles, wo du die ganze Zeit... Ich meine, wir haben mit den berühmtesten weltweiten Club halt hier in der Stadt so. Das muss man ja auch mal mit dazu sagen.
Kuhdorf meinst du, ne?
Ja, ich weiß es gar nicht.
So, ich meine, die ganzen Leute oder Leute weltweit kommen her, um halt in besagte Clubs irgendwie reinzukommen und um halt diese Erfahrung da drin zu machen. Und wir wissen alle, was hinter diesen Türen dort
wieder wird ein bisschen
passiert.
Getanzt und dann geht man nach 2, 3 stillen Wassern wieder nach Hause.
Ja, es ist halt schlimm, dass es nicht mehr reicht, ne? So,
ja,
dass,
genau.
Dass dieses einfach, aber vielleicht liegt es auch im Menschen, ne? Also wenn wir uns nicht weiterentwickeln wollen würden, dann würdest du Mammuts jagen und wir beide würden Bären sammeln und dann würden wir uns in 2 Stunden treffen
Mega.
Und dann hätten wir irgendwas, ne? Aber wollen wir nicht. Wollen wir nicht? Das ist auch gut so, dass wir das nicht wollen, weil wir, ansonsten würden wir auch in der Höhle leben. Wir entwickeln uns weiter und das reicht eben Musik und Samstagabend bis Sonntag früh nicht mehr. Es muss länger sein,
Freitag
besser sein. Ich muss Töne schmecken können. Ich muss außerhalb meines Körpers die Welt betrachten oder so, um auch bestimmt teilweise den Alltag dann Montag bis Freitag wieder überstehen zu können. Ja, und die Problematik ist dann, wenn ich in so eine Abhängigkeit gerate, dann ist es eben nicht nur Freitag bis Sonntag, sondern rund um die Uhr den Rest der Zeit auch. Ne? Und das, und ich glaube persönlich, für mich, wie gesagt, als Mutter von 3 Kindern und als letztes Jahr meine Tochter ankam, meinte Mama, kannst du mal eine Karte für Iggy Mail kaufen? Da habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Kennst du die Liedtexte?
Hast du denn den Schuss nicht gehört?
Und aber es bedeutet ja nicht, dass ich irgendwas davon nehme, sag ich, na, davon war weit von weg. Ja,
also, das war nicht das Thema.
Pippi Lotta, genau. Ne? Ja. Aber deshalb sage ich, man muss das gut moderieren und schon viel früher moderieren, auch in Schule. Also Schule ist sowieso ja ein Problem, weil die Lehrer müssen alles machen, die müssen Schwimmlehrer sein, müssen sie über Drogen aufklären und Mama-Papa-Ersatz müssen sie teilweise auch noch sein, ganz schlimm. Aber wir müssen da mehr oder ganz viel früher moderieren zu sämtlichen Substanzen, aber wir müssen erstmal die Kompetenzen bei der Lehrerschaft auch irgendwie schaffen, dass sie die haben. Ne? Also meine Lehrer waren irgendwie alle ganz doll viel alt, so vom Gefühl, junge Lehrer gab es irgendwie nicht. Vielleicht ist es heute immer noch so, weiß ich nicht. Wie gesagt, mein jüngstes Kind ist 17, wird 18, also auch schon ein bisschen fast fertig mit der Schule. Mhm. Ja. Und diese Generation an Lehrer, die jetzt da ist, oder von mir aus auch Sozialarbeiter, die müssen diese Kompetenzen haben, dass sie sagen, okay, probiert es aus vielleicht. Macht es, wenn ihr es unbedingt machen wollt. Jemanden davon abzuhalten, wenn er das testen will, ist noch mal schwieriger. Aber dann seid ihr euch bewusst, was es bewirkt, wie es bewirkt und ob es das tatsächlich ist, was ihr wollt. Und dass ihr auch ganz leicht Gefahr lauft, in eine Abhängigkeit zu geraten. Und das müssen wir in der Prävention deutlich besser hinkriegen, auch nochmal in der Cannabisprävention. Ja. Also Herr Lauterbach hat ja gesagt, wir machen ganz viel Prävention. Ich sehe leider nicht so viel davon. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal mehr machen. Das ist jetzt einfach gesagt, ja, für mich auch als GR-Leiterin. Das sind immer so zwei verschiedene Schuhe, ja, was ich finde und wegnehmen will und Containerlieferungen von Tonnen und so weiter. Aber wir müssen die Konsumentinnen, für die es nicht freigegeben ist, davon abhalten, dass sie es konsumieren. Und dann, glaube ich, kriegen wir das auch gut geregelt. Aber mir fehlt im Moment diese Kompetenz der Prävention, der großflächigen Prävention.
Ist ja, aber das ist ja sowieso der Zugang. Also ich meine, denken wir alle an unsere Schulzeit zurück. So, ne? Wenn dann die Themen kamen, Sexualkunde und Drogenaufklärung und ja, das ist alles ganz lustig in dem Alter. So, ja, dann kommen dazu noch die Musik, die man jetzt irgendwie heutzutage mithört. Das ist alles irgendwie alltagstauglich geworden. Wir hatten jetzt über unsere Diskussion schon gesagt, ja, Kokain wird auch noch wieder noch alltagstauglicher. Ich finde den Punkt gut, halt einfach zu sagen, ich weiß nicht, inwie wir euch davon abhalten können, halt diese Drogen zu konsumieren, aber halt dann zu sagen, diese Awareness zu schaffen oder eben diese Bruchrille oder solche Sachen zu erklären, diese Teststationen, die da sind, irgendwie ja Tools mit an die Hand geben. Und
du kannst Kinder nicht, wie gesagt, das ist ja mein Job davor, du kannst niemanden, also nicht nur Kinder, du kannst niemanden davon abhalten, Drogen zu nehmen, außer du stehst aktiv vor der Person und nimmst es ihr in diesem Moment weg. Das ist der einzige Mini-Moment, in dem du jemanden akut davon abhalten kannst, Drogen zu konsumieren, ja. Aber Kinder und gerade, also ich will mal weg von Kindern, Jugendliche, ja. Wenn die was ausprobieren wollen, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, zu schreien und zu sagen, bist du denn bescheuert und das macht dich abhängig und sowas. Weil Fakt ist, viele Drogen machen dich auch nach dem ersten Konsum nicht körperlich abhängig. Das ist das, was wir damals in den 90er Jahren mitbekommen haben. Nimmst du einmal Heroin, bist du wie Christiane F. für dein Leben lang abhängig. Ja, das ist ja wirklich, oder hast du einmal ungeschützten Sex, stirbst du an AIDS. Das ist einfach das, also ganz hochgetraben, das Narrativ der 90er, 2000er Jahre, ja. Deswegen, also zum Beispiel, aber jetzt mal weg von HIV und sowas, weil du schläfst auch nicht mit jemandem, hast AIDS, das ist auch ein Fakt, ja, um das mal kurz klarzustellen. Aber zu sagen, wie du auch gerade schon sagtest, Sabine, okay, wenn du das ausprobieren willst, dann was soll ich machen dagegen? Also man muss das den Leuten natürlich nicht auf den Tisch legen und sagen, hier hast du die ganze Palette, probier dich jetzt einmal durch, ja. Aber ich finde, mit Drohen und vor allen Dingen auch mit Strafe drohen, ist noch kein Mensch weitergekommen. Unsere Eltern sind auch nicht damit weit gekommen, zu sagen, du darfst nicht rauchen. Haben wir trotzdem geraucht, Markus?
Oh, meine Mutter hat tagelang mit mir geredet.
Das wollte ich gerade sagen. Hab ich Ärger zu Hause bekommen.
Liebe Grüße an dem Moment von meinem 14. Geburtstag.
Ja, wollte ich gerade sagen, was hat mein Vater mich angebrüllt? Weißt du, hat mich angebrüllt und dann ist er erst mal in Rauchen gegangen.
Ja.
Ne? Haben wir trotzdem geraucht? Ja, haben wir trotzdem irgendwann Alkohol probiert? Natürlich. Also das ist so.
Aber es ist halt die Peer Group, in der du halt bist, so von wegen, ach ja, hier ist eine Pille.
Genau.
Ja, du kannst ja auch behaupten, ja, das ist das und das und das ist nicht so schlimm. Und
auch die Erziehung ist es ganz klar. Die Sozialisation auf allen Ebenen. Das Elternhaus, die Schule, die Peer Group. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, weil jeder Mensch, der mal irgendeine Droge ausprobiert hat, und da gibt es sehr viele Menschen von, ist davon heutzutage schwerst abhängig oder hat davon Probleme. Ich bin zum Beispiel total gegen die Legalisierung von Cannabis, weil ich schon immer, auch in Zeiten, wo das vielleicht mal bei uns in der Jugendgruppe gemacht worden ist und sowas. Ich finde das gut, dass Substanzen verboten sind. Und ich finde auch das Argument, aber Alkohol. Ja, deswegen muss man doch nicht noch was legalisieren, was auch jetzt den Körper schädigt und sowas. Und genau das ist nämlich das Problem, was du auch sagtest. Ich kenne genug Menschen, die auf Cannabis kleben oder klatschen geblieben sind, um das jetzt mal im Jargon zu sprechen, ja, oder die schizophrene Psychosen davon bekommen haben und sowas.
Das ist ja in welchem psychischen Zustand bist du auch. Ja. Du hast vorhin diesen Heartbreak-Moment. Du sitzt zu Hause, bist alleine, du bist traurig, du hast dich von deinem Freund getrennt, deine erste große Liebe und du konsumierst was oder irgendwas als, ja, weißt du nicht, als hättest du vielleicht einen guten Moment und bist auf einer Party und probierst es einmal aus und sagst, das ist nicht die Umstände, wo man dann vielleicht darauf hängen bleibt, drauf kleben bleibt.
Klatschen.
Klatschen.
Ja.
Ist halt, ja, das kommt ja auch noch dazu, die ganzen.
Fakt ist, um das mal hier abzurunden, und ich finde das sehr toll, dass du heute da warst, Sabine, und uns echt einen großen Einblick in diese Berliner Szene. Ja, es ist ja Berliner Szene. Jetzt sind wir auch ein bisschen vom Polizei hinweggekommen. Find ich wollte sagen,
haben
wir
was zu Polizei gesagt.
Ich habe nämlich noch eine ganze Sache, die mir auf der Seele brennt. Ich erinnere mich, du auch, an die Folge in der Asservatenkammer, wo wir die Tür geöffnet haben.
Ja. Und da wurde abgeholt kurz davor. Ja.
Da wurde schon, die wurde schon geleert, die Asservatenkammer, aber die Tür geöffnet haben zum BTM-Raum.
Ja.
Und diese Päckchen, also man kann
Na, diese Kill und diese Tüten.
Man kann, wenn ich jetzt Päckchen sage, ich stelle mir was Kleines vor, aber es sind ja wirklich
Pakete
gewesen, voller bunter Pillen und weiß ich was alles, bunter Plättchen und
Gummibärchen
und allem möglichen drum und dran. Weil mich das auch interessiert, du sprichst immer so von Massen und Tonnen, die ihr da irgendwie aus den Containern holt, aber das sind, wir posten ja auf Social Media von der Polizei ja auch manchmal diese Drogenfunde, was da irgendwie vielleicht so ist.
Stimmt.
Das sind ja aber alles keine Massen, stelle ich mir jetzt vor, in denen ihr irgendwas vorfindet. Ich meine, die Sachen werden verschifft, das wird jetzt nicht nur unbedingt mal ein kleines Tütchen irgendwo sein, was ihr da aus dem Container holt.
Nein, bei uns ist das schon sehr viel und sehr groß. Also dann können wir schon mal mit einer Tonne Marihuana rechnen. Und dann gibt es da in dem Sinne auch keine Fotos von alleine aus Sicherheitsgründen für uns, ne, wenn wir es irgendwo von A nach B transportieren, weil es hat doch einen Wert, der plötzlich nicht mehr da ist für die Gegenseite. Ne? Also
ja,
da muss man eigentlich immer damit rechnen, dass sie es auch wieder zurückholen wollen. Beziehungsweise es scheitert tatsächlich auch bei unserer Kriminaltechnik dann oft an Lagerkapazitäten. Wenn wir dann anrufen und sagen, wir erwarten eine Lieferung und so weiter. Und dann nehmen wir Rückstellproben von der kleinsten Verpackungsgröße, also so meistens ein Kilo, manchmal auch 5 oder 10. Nehmen eine Rückstellprobe tatsächlich und der Rest geht unverzüglich zur Vernichtung tatsächlich. Mhm. Also alleine aus Lagerkapazitäten oder dann halt auch, wenn man den Geldwert dann doch sieht, weil man Angst haben muss, dass die Sachen wieder zurückgeholt werden. Und beim Koks, bei den Koksbananen ist es nichts anderes, ne? Also wenn wir die, wenn wir mal wieder Koksbananen bei Aldi haben oder so, dann sammeln wir die natürlich auch ein, logischerweise, aber die werden am nächsten Tag, wird's vernichtet. Das lagern wir nirgendwo. Wir nehmen Proben und dann muss auch gut sein und dann, genau.
Ja, wir durften die Summe, die damals vernichtet wurde, nicht veröffentlichen.
Ja, ist ja auch richtig so.
Es ist ja auch richtig so, aber wir standen auch da und haben gesagt, okay, ja, das sind mal Summen, über die wir sprechen. Dann.
Da kommen ein paar Millionen zusammen mit einer Menge, definitiv. Ja.
Ich finde das ganz geil, weil ich habe bei dir das Gefühl, dass du, genau, wir hatten jetzt nicht so viel Polizeiliches, aber man hat, aber ich fand es trotzdem gut, weil das macht es, glaube ich, dann auch, das macht A, Verschlusssache aus und B, ist es auch, ich finde es cool, mit jemandem darüber zu sprechen, der diese ganze Wende in Berlin mitbekommen hat oder beziehungsweise diesen Zeitstrahl und auch, ich finde, man hat bei dir jetzt nicht so das Gefühl, dass du hier sitzt und die ganze Zeit nur gesagt hast, ne, ist alles ganz, ganz schlimm und du, also das fand ich sehr, sehr, also natürlich ist das alles schlimm, aber du hast, das war ein gutes Gespräch, was wir hier gerade hatten.
Gleich unsere neue Präventionsfolge.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also definitiv, ja.
Das meine ich mit, natürlich ist das, ja, natürlich, ich möchte mal kurz nochmal, dass das klar ist, natürlich ist das alles ganz schlimm, aber ich finde, du hast da sehr guten präventiven Blick drauf auf die Sache und das ist nämlich genau das, was wir vielleicht am Ende dieser Folge nochmal mitgeben wollen. Drogenkonsum ist immer scheiße, egal ob es einmal ist oder ob es 10-mal ist oder ob es 100-mal ist, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Am besten mal lässt das gleich ganz sein. Aber wenn man meint, man muss seine Erfahrung machen, dann.
Der eigene und vor allem lasst es bei anderen
Dingen, genau,
ne? Noch unterzujubeln.
Ja, richtig, genau. Das sowieso. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also dieses Biking und Leuten was ins Getränk mischen, darüber, also das ist ja wohl ganz klar. Einfach vorsichtig sein, wenn man meint, man müsste das trotzdem machen und aber immer im Bewusstsein haben, dass da gerade etwas dem Körper zugeführt wird.
Was du ja nicht erstmal los wirst. Das ist ja auch dieses Problem, wenn das anfängt zu wirken, dann hast du es ja irgendwie in dir.
Be smart, don't start. Drogen sind scheiße und das waren sie schon immer übrigens und das werden sie auch immer sein. Und nicht nur Drogen, sondern auch Medikamente, die man sich reinpfeift, wenn man keine Probleme hat, keine medizinischen, das ist auch scheiße. und hört nicht auf irgendwelche verklatschten RapperInnen, die euch erzählen, dass das alles cool ist, weil das ist es nicht. Das ist nicht cool, mit einer Überdosis im Krankenhaus wach zu werden. Das ist nicht cool, vielleicht Geschädigte eines Sexualdeliktes zu werden, weil man abgefüllt worden ist. Und auch zu viel Alkohol ist übrigens auch scheiße. Zu viel Rauchen ist auch scheiße. Alles ist scheiße. So, macht Sport und ernährt euch gesund.
Das Leben ist schön ohne Drogen. Genau. Ja.
So, okay. Und in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, jetzt haben wir genug gesagt, was alles Kacke ist zum Schluss. Ich fand die Folge sehr, sehr toll. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Und uns diesen Blickwinkel einfach von deinem Erfahrungsschatz mitgeteilt hast.
Ja, vielen Dank. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und Markus, wir genießen jetzt die Sonne, weil das ist nämlich die tolle Droge. Sonne, aber nicht zu viel, cremt euch ein, weil ansonsten gibt's Hautkrebs.
Okay. Bis dahin.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.